Nach Ausfahrt, nach Rennstrecke geht es heute mal wieder um die allgemeine Motorradszene und was sich dort so abgespielt hat. Wir schauen auf KTM, auf die MotoGP und unser Hauptthema in der heutigen Folge dreht sich rund ums Geld. Wie kann man bei diesem teuren Hobby überhaupt Kosten sparen? Wir haben ein paar Tipps für euch mit dabei, ein paar Ideen und Anregungen. Wenn ihr noch welche habt, schreibt uns auf jeden Fall und denkt an das Gewinnspiel. Mehr Infos dazu am Ende dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Mensch, Michel, weißt du, was unsere Bosnien-Tour im letzten Herbst und unsere Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt im Mai gemeinsam haben?
Nein, Mann, was denn?
Beide wären ohne unsere Cardio-Systeme sicherlich nicht so reibungslos möglich gewesen.
Stimmt. Vor allem für uns als Tourguides, die ständig das Motorrad gewechselt haben, wäre es ohne die Navigation auf dem Ohr sicher ziemlich schwierig geworden. Aber ich muss sagen, ich hätte mir auch gewünscht, dass noch mehr Teilnehmende ein Kommunikationssystem nutzen, denn dann hätte ich noch besser auf Besonderheiten entlang der Route hinweisen können.
Michel, ich bin mir aber sicher, nächstes Jahr sieht es komplett anders aus.
Ja, und wie kommst du da drauf?
Ja, Cardo bietet gerade eine dicke Cashback-Aktion und egal, wo du im Juni ein Duo-Set oder das neue Packtalk Pro kaufst, du kannst deine Rechnung einfach bei Cardo hochladen und bekommst im Anschluss 10% des Kaufpreises, also bis zu 73 Euro, zurückerstattet.
Ja, mega. Und wie erfahre ich, welche Bedingungen gelten und wo ich die Rechnung einreichen kann?
Alle Infos findest du unter bit.ly/cardo-cashback.
Also bit.ly/cardo-cashback? Das ist ja gar nicht so einfach. Ich denke, wir packen den Link mal lieber in die Shownotes.
Ja, besser ist es, so machen wir es.
Ich bin ja so ein Glückspilz, denn Jan hat ein Glas am Hals und ich habe das erste Wort hier in der Folge und musste gerade schockiert feststellen, Jan geht fremd. Jan geht fremd. Er hatte gerade ein Bier am Hals und das sah für mich auf den ersten Blick aus. Ich habe das Etikett nicht gesehen, aber ich vermute, es ist ein Giesinger alkoholfrei. Ist es ein Giesinger alkoholfrei? Habe ich das gerade richtig erraten? Ein Giesinger Freiheit. Und Freiheit steht hier wahrscheinlich für alkoholfrei. Jetzt die Frage für mich, nachdem mich die Tage ein Bekannter angerufen hat. Grüße gehen raus an Dino Eisle, der Starfotograf der IDM, der einfach da die besten Bilder macht. Der war jetzt die Tage auf einer Stellantis-Veranstaltung und hat mir erzählt, Michel, du hattest doch am ersten IDM-Wochenende in Oschersleben dieses Augustiner alkoholfrei dabei. Und ich meinte, ja. Und er meinte, du wirst es nicht glauben, auf dieser Stellantis-Veranstaltung, das war irgendwie so Sales-Convention deutschlandweit, alle Stellantis-Händler. Also Stellantis, für diejenigen, die da nicht so drin sind, ist quasi die Mutterkonzern hinter Opel, Peugeot, also ein riesen Automobilkonsortium, zig Marken drin. Und er hat gemeint, die haben dort Augustiner alkoholfrei ausgeschenkt und keiner hat's gemerkt. Also er war da total begeistert. Und jetzt komme ich zurück zu deinem Giesinger. Wie kann das sein? Ist das brauchbar?
Entschuldigung.
Alter, die Folge fängt so an, wie die letzte aufgehört hat. Mit Jans Eskalation ist es einfach nicht mehr feierlich. Und es ist gar kein Alkohol drin. Man kann ihm ja nicht mal jetzt irgendwie zugutehalten, dass das Niveau sinkt, weil Stoff steigt.
Erstmal vorab, die letzte Folge, du hast es angesprochen, bisher kaum Feedback auf dieses sensationelle Outro. Die Leute schalten zu früh ab. Da ist noch was passiert. Wer es noch nicht gemerkt hat, der sollte jetzt unbedingt nochmal in die vorherige Folge reingehen und einmal reinhören. Es ist so sensationell. Auf YouTube das Gleiche, das ist sogar noch besser, extended. Am Ende, es lohnt sich, dran zu bleiben, wie immer.
Jetzt weiß Jan natürlich nicht, was ich schon vorbereitet habe, denn wir nehmen heute auf 26.05., es ist der Montag, weil Jan die ganze Woche durchgetaktet hat, ich am Wochenende in IDM-Einsatz bin in Schleiz und wir deswegen sehr, sehr früh aufnehmen. Und ich habe für diese Woche ein Reel vorbereitet mit genau dieser Abschlussszene. Und die meisten, hoffentlich, die jetzt diesen Podcast hören, haben das dann spätestens mitbekommen, nachdem sie auf Instagram unser Reel gesehen haben. Also absolute Empfehlung an dieser Stelle. Folgt unseren Kanälen, abonniert, damit ihr da nichts verpasst. Wenn ihr auf YouTube seid, Glocke läuten. Und dann alles bis zum Ende gucken und hören. Ganz, ganz wichtig.
So, und dann um deine Frage zu beantworten, Augustiner alkoholfrei ist wieder knapp in München. So eine Scheiße. Und dann musste es halt die Alternative sein. Und nachdem ich vor dieser Aufnahme noch von dir Biertrinkverbot bekommen habe, nachdem jemand aus der Community geschrieben hat, er ist gerade in München im Wirtshaus und ich gefragt habe, wo genau, Hast du gesagt, Jan darf kein Bier trinken, wir nehmen gleich Podcast auf.
Darfst auch im Podcast Bier trinken. Du solltest jetzt nur nicht rausgehen ins Münchner Hofbräuhaus, um dort Bier zu trinken, weil wir ein Date hatten. Das war der Aufhänger.
Ja, okay, fair enough. Also auf jeden Fall laufe ich damit jetzt wieder flüssig und tue es dir gleich, weil du mit deinem messerscharfen Verstand heute einige Themen auf der Agenda hast oder auf die Agenda gesetzt hast und ich da natürlich mithalten möchte, spare ich mir heute jegliche Eskapaden und damit lass uns loslegen. Wir haben heute eine Folge pickepacke voll mit unterschiedlichen Themen. Wir machen mal wieder so einen kleinen Szenen- und Branchenabriss und der Hauptteil in der zweiten Hälfte des Podcastes wird sich ums Geld gedreht. Und zwar um die Möglichkeiten, wie wir vielleicht ein bisschen kostengünstiger mit diesem teuren Hobby leben können. Ich habe dazu so ein paar Ideen mal dabei. Bin gespannt, was du auch dazu sagst. Und damit lass uns loslegen mit Branchenupdate oder beziehungsweise Informationen, die du teilen möchtest. Du warst ja auch wieder als Hans Dampf in allen Gassen unterwegs in der Szene. Also, leg los, Michel. Was hast du zu erzählen, was hast du zu berichten und zu diskutieren?
Also, über das Geld reden wir natürlich gleich. Das soll auch in dieser Folge der Einstieg sein, denn Geld spielt natürlich auch in der Branche eine große Rolle. Und viele von uns wissen, da gab es bei dem einen oder anderen Hersteller, beziehungsweise bei einem Hersteller, ganz krassen Notstand in den letzten Wochen. Da wollen wir gleich drüber reden. Aber wir haben uns ja noch gar nicht richtig unterhalten, war jetzt kurz im Vorgespräch, aber noch nicht so richtig, seitdem wir von unserer Ausfahrt zurück sind. Und ich wollte dich jetzt zu Beginn erstmal fragen, wie waren denn eigentlich deine Tage nach unserem Gasgeflüster-Podcast-Event? Denn die Tage vor Ort und vorher, die waren ja bei uns ziemlich vollgepackt und auch sehr emotionsgeladen. Das haben wir ja auch in der letzten Folge so ein bisschen thematisiert. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie bist du denn in die Tage danach gestartet? Hattest du auch so ein bisschen, wie hat's Babs gesagt, Menschenkater? Also im Sinne von Overflow, weil du so viele Kontakte in der Zeit hattest? Oder hattest du so ein bisschen ein emotionales Tief, weil dir nach den Endorphinen und hormongeschwängerten Tagen dann einfach die Community weggebrochen ist und du so ein bisschen depressiv warst? Deswegen, wie war denn das bei dir?
Also von einem Tief kann ich so nicht ausgehen. Tatsächlich war ich direkt danach noch gefangen in vielen Nachbereitungssachen. Das geht jetzt so, als müssten wir es verarbeiten. Aber wieder Sachen wegbringen und so weiter. Blick auf die Rechnung. Alter Falter. So, in diesem Monat, ich glaube, 500 Euro Spritgeld allein für Gasgeflüster draufgelegt. Nach Oschersleben gefahren, von Oschersleben zurückgefahren, in Oschersleben die Motorräder getankt. Jetzt auch mit dem Transporter zur Gasgeflüster-Ausfahrt gefahren, zurückgefahren, die Standheizung laufen lassen und trotzdem bei 3 Grad draußen gefroren. Also das als erstes. Aber nein, ansonsten sehr Endorphin geschwängert auch weiterhin. Liegt daran, dass ich weiterhin einfach sehr, sehr happy war mit all dem, wie das passiert ist. Und dann auch nach und nach einige Nachrichten noch eintrudelten. Sei es, ob des Gewinnspiels aus der letzten Folge, gehen wir später auch nochmal ein.
Aber also es läuft auch weiter, das Gewinnspiel, ganz
wichtig. Das läuft noch weiter, erzählen wir nachher nochmal. Aber auch allgemeines Feedback, wie viele uns noch im Nachgang geschrieben haben, per E-Mail oder mir auch einfach so persönliche Nachrichten geschickt haben. Das hat einen schon sehr, sehr beflügelt. Also es war nicht nur unser Eindruck, wir haben auch noch eine Umfrage im Anschluss gemacht an alle Teilnehmenden. Es war nicht nur unser Eindruck, sondern offensichtlich auch das ehrliche Feedback aller Teilnehmenden, dass es einfach wieder mal gelungen ist, ein Wochenende zu haben mit gleichgesinnten Personen, die sich sehr schnell aufgenommen fühlten. Also egal, ob jetzt sozusagen Alteingesessene, die schon mehrfach dabei waren, als auch Neue, die zum ersten Mal in diese Gruppe so mit reinkamen. Eine tolle Ausfahrt, schöne Strecken und einfach guter Laune und das zu hören und das auch zu bekommen und wenn das dann sich auch noch matcht, wie man so neudeutsch sagt, mit dem eigenen Gefühl, ist das natürlich nochmal ein Hoch und das hat mich über diese arbeitsintensive Woche getragen und mir damit die Frage bereitet, wie es denn bei dir war, lieber Michel?
Ja, mir ging es ja ähnlich wie dir. Ich habe ja einige Runden durch Süddeutschland gedreht, um Material abzuholen, Motorräder zu holen, Motorräder wieder zurückzubringen. Also ich glaube, allein diese Runde mit Ducati und so waren irgendwie 1500 Kilometer, dass ich das zweimal gemacht habe. Also quasi hinholen, nach der Ausfahrt, wieder zurück, wieder das Zeug abliefern. Also da eine wilde Nummer. Und ich hatte aber noch einen, ich stand wirklich kurz vor einem emotionalen Nervenzusammenbruch am Sonntagabend, nachdem ich von der Ausfahrt zurückgekommen bin. Oh. Es war wirklich zu krass. Also ich war den Tränen nah. Und wir waren den ganzen Tag unterwegs. Ich bin nach Hause gefahren und habe auf dem Heimweg habe ich noch gedacht, boah, ich bin ganz nah bei meiner Mutter dran. So, also fahre mehr oder minder dran vorbei, 20 Minuten Umweg, fahre dann noch schnell zum Kaffee vorbei. Ja, dann noch schnell zum Kaffee trinken gewesen, dann nach Hause gefahren. Meine Freundin war nicht zu Hause und ich habe dann halt quasi abends angefangen, noch das Auto komplett leer zu räumen, bis auf die Motorräder, weil die mussten ja wieder zurück, so, ne? Alles ausgeräumt, so, ne? Und wir hatten ja einen Haufen Merch und Kartons so dabei, ne? Und ich habe dann Beschluss, habe ich das Papier und den Müll weggemacht, ne? Und die Kartons halt so aufgeritzt und in die grüne Tonne geschmissen. Und ich war fertig, Punkt 21 Uhr. Und ich laufe die Treppe hoch bei mir in der Wohnung, steck den Schlüssel in die Tür und denk, hä, warum geht denn der Schlüssel so schwer rein? Und rubbel dran rum und Schlüssel dreht sich nicht, nehm Schlüssel wieder raus, will ihn reinstecken, Schlüssel geht nur noch halb rein. Und da war gerade, ich war gerade fertig, so, ne? Also Auto leer, ich habe gedacht, ich setze mich jetzt auf die Couch, trink noch ein Bier und freue mich, dass dieses Wochenende so gut gelaufen ist, so, ne? Und ich denke, fuck, jetzt ist das Schloss kaputt. Und dann habe ich so überlegt, warte mal, das kann doch nicht sein, ich war da schon drin, so, ne? Und dann fiel mir ein, ich dödel, hab ja mit dem Schlüssel den Karton klein gemacht, so, ne? Und da sind ja auch diese Tesareste und sowas dran, ne? Du hast ja quasi, die sind ja normalerweise mit Paketpapier, Paketband zugetaped, ne? Und damit habe ich den Schlüssel aufgemacht und ich denke so, fuck, ich habe jetzt irgendwas von diesem Kleber oder von diesem Tape hing noch am Schlüssel. Ich habe es jetzt ins Schloss reingewürgt und jetzt stehe ich halt hier, komm nicht in die Bude rein, kann die Feier machen, muss noch für 185 Euro einen fucking Schlüsseldienst organisieren.
Nein.
Und komm halt nachts um 12 irgendwann rein, so, ne? Und ich war wirklich, also ich war ja müde und total am Ende und hatte einfach, ich habe mich so gefreut, jetzt ist Schluss, so, ne? Ich hatte am liebsten alles in den Hausflur, was ich in der Hand hatte, auf den Boden geschleudert und wäre irgendwie Tränen, Wein zusammengebrochen. Und dann, und jetzt kommt aber das Highlight der Geschichte, so, ne? Ging es mir auf, ein helles Licht erschien und dachte, vielleicht ist es gar kein richtiger Klebstoff, sondern ist es nur ein Pappstück, was an diesem Schlüssel hing, ne? Und da habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Und da fiel mir ein, wir hatten ja S100 als Partner. Und ich wusste, ich habe noch eins von diesen Packs, also quasi, ich hatte mal so ein S100-Pack, das hatte ich auch mit dabei, im Auto. Den Autoschlüssel hatte ich ja noch, weil ich ja quasi vom Auto gekommen bin. Und da ist Multiöl drin. Und dann habe ich gedacht, das ist ja wie Kriechöl, so, ne? Das ist ja genau für diesen Fall in Anführungsstrichen gemacht. Also bin ich runtergelaufen zum Auto, habe das S100 Multiöl rausgeholt und habe diesen Aufsatz drauf gemacht. Zwei Spritzer ins Schloss, Schlüssel reingesteckt, hast mir gedacht, okay, es hakt noch so ein bisschen, rein, zack, aufgedreht, fertig. Und es war einfach innerhalb von 5 Minuten einmal wirklich am Boden zerstört und dann 8 Bier reingeorgelt, weil doch alles gut gegangen ist und nicht 185 Euro für den Schlüsseldienst bezahlt werden mussten, so, ne? Also es war nochmal so ein krasses Up and Down ganz zum Schluss. Aber ich war wirklich, ich hätte wirklich in dem Moment, wo ich das mit dem Schlüssel gemerkt habe, meine Freundin war auch auf Dienstreise, so, ne? Die hätte nicht kommen können. Ich hätte irgendwie mir einen Schlüsseldienst holen müssen, weil Schlüssel wäre eh nicht ins Schloss gegangen, so, ne? Also Katastrophe.
Alter, fuck.
Ja.
Aber umso besser, dass es doch noch den guten Twist genommen hat und du dann rein positive Gedanken hattest. Und ein Hoch auf Kriechöl oder was auch immer das ist, Reinigungszeug. Ich sag ja eh mal, Reinigung so wichtig, so toll. Es hilft im Alltag. Vielleicht nicht auf dem Motorrad, aber Reinigungsmittel zu haben, das ist schon immer gut. Habe ich auch. Es einzusetzen, ja, wenn man es dann braucht, zum Beispiel bei der Tür, sehr wichtig. Aber gute Erkenntnis. Ich muss auch sagen, ich habe auch schon mit meinem Motorradschlüssel regelmäßig irgendwelche Pakete oder Kisten aufgemacht. Vielleicht soll ich das zukünftig überdenken.
Das wäre nämlich jetzt noch der Tipp zum Schluss, weil ich glaube, das ist ja so ein Klassiker. Ich weiß, wir waren auch auf der Ausfahrt und du hast mich gefragt, gib mir mal deinen Schlüssel. Ich muss den Karton auf oder klein machen.
Ja.
Ne? Und das ist ja so ein Klassiker. Das machst du ja andauernd. Ne? Und jetzt aber an dieser Stelle die Randnotiz. Wenn ihr clever seid, nutzt halt irgendwie nicht den wichtigsten Schlüssel, den ihr habt, also quasi fürs Auto oder für die Wohnungstür. Und wenn ihr es macht, dann auf jeden Fall nochmal einen Blick drauf werfen, ob halt nicht irgendwelcher Schmodder dran klebt und ihr euch damit quasi ein Riesenei legen könnt. Also lernt aus meinen Fehlern, der zum Glück irgendwie glücklich dann in Anführungsstrichen ausgegangen ist. Also, das war meine kleine Anekdote da so in diese Richtung. Und ansonsten warst du, glaube ich, in den letzten Tagen mehr unterwegs als ich. Und was ich so ein bisschen jetzt mal wieder ansprechen wollte, du hast es ja vorhin schon angedeutet, ist das, was in den letzten Tagen mehr oder minder in der Motorradbranche passiert ist. Diesen Kostenfaktor hatte ich gerade schon angesprochen. Du weißt ja, worum es geht und hast du mitbekommen, was passiert ist?
Null.
Wirklich nicht? Okay. Dann, du weißt natürlich, es geht um KTM.
Ja.
Gehe ich davon aus, dass es drauf
gekommen ist. Aber ich weiß nichts von News. Ich hatte wirklich gar keine Sekunde Zeit, irgendwas mal Motorradbezogenes zu machen. Tat vielleicht auch mal ganz gut, aber das ist der Status quo.
Ei, das ist ja super witzig, weil ja viele Punkte, die jetzt hier so bei mir auf der Liste stehen, da können wir ein lustiges Frage- und Antwortspiel draus machen. Denn dann hast du wahrscheinlich auch noch nichts gehört, ich spoilere jetzt einfach schon den nächsten Themenpunkt, von Concept RR. Sagt ihr Concept RR
doch, was? Das Bild habe ich kurz gesehen und ich dachte, es geht um die neue BMW Supersportler als zumindest Konzeptbike, sagt ihr schon den Namen?
Ja, ja, ja.
Und ich habe nur irgendwo ein Bild im Internet gesehen und dachte, die kommen jetzt mit so einem Roller. Ich habe nur so die vordere Front gesehen und dachte, das ist so der neue Yamaha T-Max oder wie der heißt so. Original. Und dann stand aber irgendwann drunter neues BMW Konzeptbike. Und ich dachte mir so, wollen die mich jetzt völlig verarschen? Sind die jetzt nach der Yuppie-Schleuder? Haben sie sich gedacht, mit dem Supersportler machen sie jetzt noch schön irgendwie einen auf Roller, damit du richtig schön durch die Stadt cruisen kannst oder was? Mit 200 PS.
Ja, aber ich wollte sagen, aber wenn wir jetzt schon so weit sind, ne, dann müssen wir ja tatsächlich instant, muss ich jetzt hier einfach direkt den Link schicken, damit ihr das angucken kannst, oder du googelst schon fleißig, wenn ich das richtig sehe.
Ja,
ne?
Klar.
Genau. Dann wisst ihr wahrscheinlich schneller, weil das musst du einfach gesehen haben. Weil das ist, ich muss ja sagen, ein bisschen begeistert.
Oh nein, Bier auf der Tastatur, bin gleich wieder da. Red weiter.
Ja, ich bin ja tatsächlich ein bisschen begeistert, weil wir designtechnisch einen großen Schritt meinem Empfinden nach vorne gemacht haben.
Ach was.
Und auch die Leistungswerte absolut beeindruckend sind, die da so in diesem Rahmen kommuniziert wurden. Und was ich noch viel krasser finde, ich hätte eher erwartet, dass BMW da so ein bisschen den Schritt zurück macht. Ich habe das ja in einer der Folgen nach den Ducati-Events angedeutet, dass die ja sagen, ja, wir wollen auf jeden Fall die Letzten sein, die irgendwie ein Superbike bauen. Und jetzt hat aber Ducati natürlich die Panigale vorgestellt und BMW jetzt aber mit diesem Concept-Bike für 2027 nochmal sowas von nachgelegt, wo ich denke, boah, ich hätte nicht gedacht, dass wir diesen Schritt noch gehen und nochmal leichter, nochmal stärker, nochmal krasser und aggressiver die Sache angehen. Hast du das Bild schon vor dir? Beschreib doch mal ganz kurz, was du siehst.
Also, ein schwarzes Motorrad. Ich kenne jetzt die Leistungswerte überhaupt nicht. Es ist also komplett im schwarzen
mehr
Carbon.
Erwartet, das ist ja.
Ja, Carbon-Look so. Ey, ich bin einfach kein BMW-Fan mehr. Die gehen mir auf den Sack irgendwie. Carbon-Look. Und ich bleib dabei, wenn du dir vorne nur sozusagen in der diagonalen Ansicht die Frontpartie anschaust, dann ist sie so relativ gerade tief runtergezogen. Und ich bleib dabei, es sieht aus wie so ein 150 Kubik-Roller. So. Erst beim genaueren Hinsehen entdeckst du dann, dass es Winglets sind und irgendwie so relativ special-mäßig drauf. Es hat so schöne Goldakzente, das muss man sagen. Das RR ist an der Seite in Gulden aufgezeichnet. Der Blinker macht einen güldenen Eindruck. Und genauso die Federgabel und hinten am Heck sieht man das Ganze auch nochmal. Ja, der Tank, so Aluminium gebürstet, scheint es zu sein, wenn ich das so beschreiben darf. Mich haut's nicht vom Hocker. Und ich muss aber auch sagen, so komplett schwarze Motorräder finde ich halt einfach ultra lame. Und nochmal, die Front ist einfach mega breit, sieht einfach weiterhin aus wie ein Roller. Ich wiederhole mich.
Alter, das sieht doch nicht aus wie ein Roller. Also ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht und begeistert, wie mutig und aggressiv quasi BMW jetzt hier das Design macht. Und das ist ja völlig eigenständig. Und Jan sieht hier einen Roller. An der Stelle direkt wieder ein Aufruf an die Community. Wie sieht denn das bei euch aus? Team Jan oder Team Michel? Ist die neue Concept RR Superbike-Basis für 2027 der heiße Scheiß? Oder ist es, naja, eher ein lamer Großroller, wie Jan das jetzt quasi in Anführungsstrichen so einordnet? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Aber du hast ja die Leistungswerte jetzt anscheinend noch nicht gesehen. Hast du ein Gefühl dafür oder meinst du, wo BMW das Ding jetzt eventuell verankern würde, wo wir hier rauskommen in 2 Jahren?
Wenn du so fragst, sind wir bei 220 PS.
230 sogar.
Na, krass.
Also weil wir haben ja jetzt...
Ich habe dir parallel dazu ein Bild geschickt, das nimmst du mal, das packen wir vielleicht hier als Titelbild mit rein, das halt nicht so Studio-Fancy-mäßig so ist. Und wenn du jetzt nur auf die Front schaust und das mal so ein bisschen reinzoomst, dann ist es halt original ein Roller. Also 230 PS ist natürlich so die nächste Raketenschleuder, sagen wir es mal so, oder Kanonenkugel, auf der man da durch das Land reiten darf. Bestimmt toll. Mich flasht es jetzt nicht so.
Ah, okay, verstehe.
Jetzt hast du das andere Bild auch gesehen, oder?
Ja, aber nee, also ich meine, ich verstehe, dass es sich nicht so flasht. Also ich weiß jetzt, das mit dem Roller sehe ich jetzt, weiß ich nicht. Sehe ich jetzt nicht so. Aber wurscht. Ist egal. Also ich sehe schon, du teilst meine Begeisterung nicht, auch wenn das meinen Ansatz ein bisschen konterkariert, dass ich sage, ah, wir brauchen nicht noch mehr Leistung, das ist eh alles unfahrbar und alles viel zu schnell und viel zu schwer und dies, das so, ne? Und ich jetzt tatsächlich in den letzten Tagen drüber nachgedacht habe, was mache ich, verkaufe ich meine Eins und doch irgendwie noch was anderes Supersportliches, aber so im mittleren Segment oder weiß in welche Richtung geht es, habe ich das Moped gesehen, habe gedacht, geil, hat mich einfach schon massiv weggeblasen. Aber ich sehe schon, Jan kann ich damit nicht abholen. Und nachdem Jan ja in den letzten Tagen überhaupt nichts verfolgt hat, kann ich dich auch mit dem nächsten Thema, glaube ich, überhaupt gar nicht in den Ofen vorholen, weil du dafür die Sache hättest verfolgen müssen. Hast du mitbekommen, was in den letzten Tagen, Stichwort schwarzes Motorrad, so in der MotoGP so los war?
Offensichtlich auch nicht.
Alter.
Ich war also das ganze Wochenende unterwegs. Keine Zeit für irgendwas. Nur mitbekommen, Silverstone, ja. Wild, einige Leute gestürzt. Das Einzige, was ich mitbekommen ist irgendwie Marc Marquez oder so. Nee, der Alex in der ersten Runde hat es hingelegt, dann Restart, was weiß ich. Irgendwie so. Aber Punkt.
Ja, also ich muss sagen, ich saß ja gestern ungefähr, ich habe mir alles in einem Rutsch angeguckt, weil ich zu spät war und unterwegs und dies und das und habe mir quasi das im Real Life, wie man so schön sagt, angeschaut. Ne? Und von Q1 bis zum Ende von Rennen 2 saß ich ja auf der Couch und habe quasi gefühlt Herzinfarkt bekommen, weil es halt einfach so abartig spannend war. Ne? Und Jan also, hat das jetzt quasi so in einem...
Binge-Watching auf einer neuen Dimension. Andere ziehen drei Staffeln Last of Us ein oder zwei sind so. Und Michel gönnt sich einfach alles an einem Stück. Junge, wir haben beide einfach echt eine Schraube locker, aber du bist auch ganz vorne mit dabei.
Also ich muss sagen, ich habe es ja so gefeiert. Und also ich muss sagen, die Q1 und Q2-Sessions habe ich jetzt in der letzten Zeit so gefeiert, weil es bei vielen Veranstaltungen eigentlich so mit das Spannendste war, was passiert ist. Vor allen Dingen durch die herausragende Ein-Runden-Performance von Fabio Quartararo, aber da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Ich wollte auch gar nicht unbedingt auf die Rennen zu sprechen kommen, weil das macht ja keinen Sinn, drüber zu reden, wenn du es nicht gesehen hast. Mir ging es eher so um diesen Beef zwischen Jorge Martin und dem Aprilia Werksteam. Der ist jetzt ja irgendwie aufgrund seiner drei Stürze und drei schwersten Verletzungsplagen mehr oder minder die halbe Saison ausgefallen und hat jetzt ja quasi angekündigt, dass er seinen Vertrag vorher auflösen möchte, weil er irgendwie das Vertrauen des Motorrad verloren hat und keinen Bock mehr hat, Aprilia zu fahren. Hast du das mitbekommen?
Auch nur ganz am Rande. Also auch die Headline, okay, ja, aber kenne keine Details. Aber krass. Okay.
Ja, ja, also es ist halt irgendwie wild, kein richtiges Rennen damit gefahren. Und gut, Katar, ne? Keine wirklichen Erfahrungen damit gesammelt. Und jetzt aber zu sagen, nee, Leute, ich habe keinen Bock mehr auf euch, finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so astrein, vor allen Dingen, weil die meisten Konsequenzen, die schlimmen Konsequenzen, die er zu erleiden hatte, haben ja nichts mit dem Motorrad zu tun, sondern einmal ist er ja im Training gestürzt und das zweite Mal wurde er ja quasi angefahren, weswegen er so kaputt war. Das hat jetzt ja nicht unbedingt was mit dem Bike zu tun.
Ja, und davon mal ab, kurz so, er kommt halt von Ducati. Unstrittig das beste Motorrad gerade in der MotoGP überhaupt. Zwar nicht aus dem Werksteam, aber trotzdem mal mit Weltmeister geworden. War dann so, ich krieg keinen Werksvertrag, also kein Bock mehr auf Ducati, fickt euch. So. Kann man machen, kann man auch verstehen, alles klar. Geht er zu Aprilia, die ja irgendwie schon auch in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen haben. Stetig bessere Leistungen. Natürlich kann man jetzt sagen, hey, jetzt wäre mal der Punkt, nochmal eine Schippe draufzulegen, mal ein bisschen mehr Konstanz reinzubekommen. Aber andere Fahrer haben es ja auch damit hinbekommen, gute Ergebnisse zu erzielen. Jetzt, klar, aktuell, ja, hängt sie so ein bisschen so hinterher. Aber dann einfach zu sagen, ja, ist scheiße, bäh. So, also niemand wünscht man solche Verletzungen, ne? Und ich kann schon verstehen, dass eines frustriert, dass man eine Unsicherheit hat mit dem Motorrad. Verletzungen, Unsicherheit und so weiter bringt uns gleich auch zu einem Thema. Aber dann so zu reagieren, so wie viel Erde will er noch verbrennen? Also bei Ducati würde ich mir jetzt als Chef sagen, so nee, kein Bock jetzt auf den. Wir haben vor allem ausreichend gute Fahrer, den brauchen wir nicht. Yamaha im Moment auch nicht das Traumbike und sie haben auf jeden Fall mit Fabio Quartararo jemanden, der das sehr, sehr gut kann. KTM, weiß ich nicht, ob ich den jetzt gerade als Arbeitgeber so freiwillig wählen würde. Wen haben wir da noch übrig? Honda.
Honda.
Ja, viel Spaß.
Ja, aber das muss man dazu sagen. Also man vermutet ja, dass er so ein bisschen mit Honda liebäugelt, ne? Weil Luca Marini da irgendwie nicht auf dem
sicheren Sitz sitzt. Andere Optionen gibt's ja auch nicht mehr.
Ja, doch, Yamaha theoretisch auch, weil Alex Rins irgendwie so krass angeschlagen ist. Aber das geht vielleicht auch für die große Mehrheit unserer Zuhörenden so sehr ins Detail. Wir haben jetzt wahrscheinlich ja nicht so ausgeprägt viele Hardcore MotoGP-Fans, das wollte ich jetzt auch gar nicht in der Grundsatzdiskussion aufmachen, fand es einfach nur spannend, wie, ja, keine Ahnung, wie schlecht menschlich dieser Umgang mit dieser Situation ist. Und ich finde das halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja,
sorry, aber ich habe irgendwie die
Dokumentation. Du committest dich.
Ja, ich habe irgendeine Dokumentation gesehen, irgendwie bei Amazon oder sonst was über die MotoGP und dachte mir auch einfach, Jorge Martin ist halt einfach ein selbstverliebter Junggott oder so sieht er sich zumindest auch, ja, vor dem Herrn. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber mein Bild aus der Doku war einfach nicht so, dass ich gedacht habe, geil, wenn der zu unserer Gasgeflüster-Ausfahrt käme, da hätte ich richtig Bock drauf, sondern eher so, nee, bitte bleib weg.
Bleib mal lieber weg.
Ja, mach dein Prollprogramm, lass die coolen Leute zusammenbleiben, ohne dich wäre dann auch in Ordnung. Okay, also, das Thema, glaube ich, auch abgehakt. Wir beide.
Ja, ich wollte sagen, ist ja kein von mir erwarteter Schlagabtausch daraus entstanden, weil du es halt nicht entsprechend verfolgt hast. War ein bisschen enttäuschend jetzt. Aber naja, ich hoffe, diejenigen, die das gesehen haben und das so verfolgen, können das ein bisschen nachvollziehen und nachfühlen. Und ja, fühlt euch animiert, eure zwei Cents dazu zum Besten zu geben, Kommentare, E-Mails, dies, das. E-Mails gehen übrigens alle an Jan, also wenn ihr Jan damit zuspammen wollt, mit MotoGP Deep Talk, kein Problem, go for it. Ja, und wir hatten aber jetzt tatsächlich eine Option im Gespräch für Jorge Martin, die eigentlich jetzt so das Übergangsthema sein soll. Ne? Wir sind ja gekommen von KTM, die jetzt ja endlich gerettet sind. Das war eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Die Finanzierung ist gesichert, der indische Hersteller Bajaj, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Der Kooperationspartner hat jetzt irgendwie nochmal 600 Millionen Euro nachgeschossen und die Barfinanzierung von KTM gerettet und damit auch das MotoGP-Projekt. Und da geht es vermutlich weiter, also da eine Option und vor allen Dingen, ich denke mal, beruhigend für alle diejenigen, die da draußen irgendwie KTM fahren und sich jetzt keine Gedanken mehr machen müssen, hey, was passiert eigentlich in den nächsten 6 oder 12 Monaten, wenn ich mit dem Hobel mal zur Inspektion muss? Gibt es die Marke noch? Wie geht die ganze Geschichte weiter? Also so ein bisschen ein Happy End aus Österreich. Das aus Fernost. Dank Fernost. Aus Fernost kam das Geld, genau. Dank Fernost das Happy End in Österreich. Aber Geld ist ja dein Lieblingsaufhänger für die heutige Folge gewesen. Du hast mich ja versucht zu überzeugen, lass uns doch mal über billiges Motorradfahren reden. Ganz so in diese Richtung war das tatsächlich nicht. Aber die hohen Kosten bei KTM bringen mich da auch perfekt zum Übergang. Denn bevor wir über das sprechen wollen, was du gesagt hast, wie kann man das Motorradfahren irgendwie billiger machen, steht ja erstmal der Einstieg ins Motorradfahren. Und bei mir ist das ja sehr, sehr lange her. Und ich habe jetzt vorhin mal geguckt, was man denn heute so eigentlich investieren muss, wenn man mit dem Hobby anfangen möchte. Und was meinst du denn? Wo liegt man denn gerade? Also für Kosten für einen Führerschein, Kosten für ein durchschnittliches Moped und das kann ich gleich noch näher definieren und dann quasi auch so Ausrüstung. Also wenn man sagt, okay, ich möchte vollumfänglich einsteigen, ohne jetzt mich finanziell zu ruinieren, also jetzt nicht all in, sondern einfach so Standardpaket. Was meinst du, was musst du investieren heute?
Führerschein für Motorrad, also ohne Auto?
Nur Motorrad. 3000 Euro. Also bist quasi.
Ja?
Bist du gut im Schnitt ein bisschen, also je nach Region, wo du bist, sind bis zu 3,5 nötig. So Schnitt ist so 2.500 bis 2.800 Euro für einen A-Führerschein. 2.500 bis 2.800 Euro. Das ist einfach absurd. Alter Mann erzählt vom Krieg, ne? Ich habe damals 3.000 Mark bezahlt für Auto und Motorrad zusammen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Habe ich mit Sicherheit in einer der Folgen schon mal erwähnt. Aber 2.500 Euro, es ist halt einfach, boah, wild. Aber dann hast du erstmal nur den Führerschein. Und du machst das ja natürlich, weil du irgendein Traummotorrad vor Augen hast, so, ne?
Ja.
Ich habe jetzt vorhin mal so kurz mal bei Mobile geguckt. So Mittelklasse Naked Bike, weil wir sind ja in der Naked Bike Zeit, ne? 5 Jahre alt, 10.000 Kilometer. Habe ich mal geschaut, so bei der MT-09. Ist wahrscheinlich auch vergleichbar mit Kawasaki Z900 und so. Was meinst du, was du dafür so hinblättern musst? Wo bist du da gerade? 5 Jahre alt, 10.000 Kilometer, so in dem Rahmen.
Boah. Was für ein Modell? Sag mal.
MT-09, Yamaha hatte ich geschaut. So ein klassisches Einsteigerbike, würde ich sagen.
12.000 Euro?
Nein. Also gebraucht. Die kostet ja 9 Uhr in dem Rahmen.
Ach so, okay, warte mal. Ja, dann würde ich sagen, würde ich trotzdem sagen, so 8.000 Euro.
Na, da kriegst du schon was Gutes. Also es geht so, kannst du sagen, bei
6,5.
Ja, 6, sagen wir mal so 6,5 geht's los, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt die 2.500 Euro, rechnen wir mal die 3.000 Euro, die du angesprochen hast, so, ne? Und das Moped, da bist du schon bei 10.000 Euro.
Ja.
Und dann hast du aber noch keine Versicherung, du hast noch keine Klamotten gekauft, ne? Du bist noch keinen Meter damit gefahren, du hast noch nichts weiter gemacht, so, ne? Klamotten musst du ja dann auch nochmal, sagen wir mal, 1500 Euro solltest du für eine Grundausstattung rechnen. Also kannst du sagen, 10.000, 11.000 Euro bist du heutzutage mindestens los, wenn du mit einem A-Führerschein, also einem großen Führerschein, so, ich sag mal, im unteren Budgetrahmen einsteigen willst. Und das ist halt schon krass. Das ist dann für viele ein halbes, also mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar ein halbes Jahresgehalt, so, ne?
Was halt vor allem krass ist, ich habe jetzt mal parallel dazu kurz eine Recherche angetan und ich meine, ich habe damals für meinen Führerschein irgendwas zwischen 1400 und 1600 Euro gezahlt. Mhm. Ich meine, muss dazu sagen, das war
relativ nur Motorrad dann.
Nur Motorrad.
Und auch voll, also offen sozusagen.
Ja, ich hatte ja noch die Regelung, dass ich einfach zwei Jahre mit Drossel fahren muss, dann ist
automatisch
aufgegangen.
Ja. Genau. Ja.
Und habe jetzt mal eine Inflationsrechnung gemacht. Und wenn man jetzt nur so die Inflation nehmen würde, laut GPT, dann müsste eigentlich der Preis gestiegen sein, klar. Aber dann würde das heute 1700 Euro entsprechen ungefähr. Das heißt 300 Euro mehr, nur durch die Inflation. Mhm. Aber da sind wir halt weit von entfernt von 2800 Euro.
Ich würde sagen, wir sind 50% drüber, so, ne?
Das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, natürlich hast du höhere Kosten hier für, Sprit, Anschaffungskosten, all sowas.
Aber das, ne? Das ist ja gar nicht so. Wenn du guckst, am Wochenende bin ich zurückgefahren nach meiner Ducati-Runde, so Ducati-Rückbringrunde, ne? Habe ich sehr viel getankt, logischerweise dadurch. Und der Diesel hat gekostet am Wochenende, da wo ich getankt habe, 1,46. So, ne? Ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, 2008, ne, was jetzt 17 Jahre ist, hatten wir schon Zeiten, da hat es weit über 1,60 gekostet. Mhm. Also dank meiner Zeit Tankstelle arbeiten so, ne? Das Barrel Rohöl kostet gerade $38. Also wir sind ultra günstig im Moment, was die Spritpreise angeht. Vor allem, wenn man rechnet, dass wir ja zwei CO2 Abgabschleifen drin haben. Zwei oder drei sogar. Ne? Also jeweils die einige Cent
Erhöhung. Das muss man mal echt sagen. Ne? Alles wird teurer, aber der Sprit wird immer so getan, als wäre so ultra teuer. Ich erinnere mich auch noch, das war 2012, da habe ich mein Ausbildungsjahr gemacht in Lörrach. Und auf der deutschen Seite war der Sprit schon immer ein bisschen teurer, weil die Grenze halt so nah war. Also wenn du dann noch mal ein bisschen weiter nach Norden reingefahren bist, in Schwarzwald, wurde es wieder ein bisschen günstiger. Aber auch damals gab es Sprit für 1,71 Euro. Weiß ich noch, war der Höchstwert. Weil da stand ich da und dachte so, what? Wie teuer soll es denn noch werden? Und das ist ja heute weiterhin eigentlich so der gleiche Preis. Wie du schon sagst, trotz entsprechender CO2-Abgabe, trotz allgemein anderer Inflation. Also ich glaube, am Sprit darf sich Automobilnation Deutschland jetzt gar nicht so intensiv beschweren. Das war zwischen Covid natürlich dann auch schon mal eine krasse Runde, als es Richtung 2 Euro ging, so, keine Frage. Aber ist schon wild, ja. Also da vielleicht der erste Spartipp zum Thema Führerschein. Sucht euch nette Leute, die ein Motorrad haben, die sehr viel Gottvertrauen in euch haben. und überzeugt die, dass die vielleicht mit euch mal auf den Übungsplatz oder so gehen und schon mal die Basics so ein bisschen lernen. Und erzählt dann dem Fahrlehrer, geht vielleicht auch am besten aufs Land, da ist es wahrscheinlich nochmal günstiger als in der Stadt. Und erzählt dem Fahrlehrer, ja, ich komme ja auch vom Land. Ich bin, also seit ich klein bin, also fahre ich nichts anderes als motorisierte Zweiräder. Ich brauche gar nicht so viel Übungsstunden. Vielleicht kommt ihr damit durch, dass er dann nicht mit euch auf den Übungsplatz geht, sondern wie bei mir damals, der nicht eine einzige Stunde vorher auf dem Motorrad gesessen ist, so das Kuppeln und Schalten nur so theoretisch kannte und fährt mit euch direkt im Straßenverkehr. Das ist eine Sparmaßnahme auf Kosten der
Sicherheit. Nicht unbedingt zu empfehlen.
Aber
also, dann
achtet vielleicht bei der Fahrschule drauf, ob die eine gute so Betriebshaftpflichtversicherung haben oder so. Das wäre vielleicht auch noch ein faires Ding. Recherchiert das so ein bisschen und dann habt ihr eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu sparen. Hey, brandheiße Informationen zwischendurch. Die Motorradsaison startet und du willst unbedingt wieder Gummi geben. Das ist das richtige Stichwort, denn Michelin hat aktuell ein extrem gutes Angebot für euch rund um das Flagship der Power-Serie, den Michelin Power 6. Dieser Reifen kombiniert hohen Grip mit einer Top-Fahrdynamik und dank Michelins jahrelanger MotoGP-Erfahrung ist der Reifen nicht nur sehr reaktionsfreudig, sondern bietet auch in Schräglagen die nötige Fahrpräzision. Und dank der 2CT Plus Technologie funktioniert der Reifen bei warmen und sonnigen Temperaturen genauso, wie wenn es mal kalt und nass wird. Und jetzt kommt's. Vom 15. März bis zum 31. August läuft eine Aktion, bei der ihr euch bis zu 30 Euro Cashback auf euren Reifenkauf sichern könnt. Nach dem Kauf ganz einfach die Quittung bei Michelin hochladen und schon gibt's 15 Euro pro Reifen zurück, also einfach gespart. Alle Teilnahmeinformationen gibt es auf michelin.de/motorrad-cashback. Also, wenn ihr eure Maschine mit neuen Reifen ausstatten möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Nutzt die Gelegenheit, spart bares Geld und erlebt Fahrspaß auf höchstem Niveau. Und damit zurück zum Podcast.
Wie so oft bei Jan wurde jetzt viel erzählt, aber der eigentliche Nukleus, der zu empfehlen ist, ist relativ gering gewesen. Und zwar der Tipp mit diesem, schaut euch die Fahrschulen an und vor allen Dingen geht eventuell aufs Land. Denn da gibt es wohl große Unterschiede, also natürlich Stadt-Land-Gefälle da gegeben. Und auch bei den Fahrschulen selber gibt es große Unterschiede. Ne? Also was ist die Anmeldegebühr, was kosten die einzelnen Stunden, werden Lehrmaterial oder sowas, wird jetzt irgendwie noch extra abgerechnet. Also es macht durchaus Sinn, wenn ihr jetzt starten wollt, einen Führerschein zu machen, sich mal die Zeit zu nehmen und 2, 3, 4 Fahrschulen anzufragen und da Preise zu vergleichen und die Geschichte mal zu überschlagen.
Und jetzt muss man aber dazu sagen, die meisten, die diesen Podcast hören, haben wahrscheinlich schon den Lappen. Also eigentlich geiler Spartipp. Aber vielleicht haben die ja Nachfolgegenerationen und können diesen Tipp weitergeben. Dann gibt mir den Tipp auch weiter, auch Gasgeflüster zu hören.
So sieht das nämlich aus. Denn ich gehe davon aus, dass die meisten Hörenden, so wie wir, das schon vor, sagen wir mal, 1,5 Jahrzehnten gemacht haben oder vielleicht noch länger. Nicht alle, aber viele. Und da so ein bisschen das Gefühl in diese Richtung fehlt. Aber das ist ja nicht der einzige Aspekt, bei dem die Kohle eine große Rolle spielt, sondern es geht ja quasi auch schon weiter, wenn es um den Aspekt Klamotten geht. Das haben wir ja auch noch da entsprechend die Anschaffung und logischerweise auch der Kauf vom Motorrad dann. Ne? Also das ist ja was tatsächlich immer eine Rolle spielt. Wir hatten heute wieder den Fall in unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Gab es leider eine kleine Hiobsbotschaft zu verkünden. Einer unserer Teilnehmenden der Gasgeflüster Rennstreckenausfahrt mit der Motor Racing School in Oschersleben war jetzt ohne uns unterwegs und hat das Moped leider abgelegt. Und dann überlegt man ja doch schon mal, was mache ich jetzt? Baue ich das wieder auf? Verkaufe ich das? Hole ich mir vielleicht was anderes und was Neues? Also so dieser Gebrauchtkauf spielt ja quasi immer eine Rolle. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten zu gucken, okay, wo kaufe ich denn günstig? Und worauf muss ich achten? Und Jan, da hattest du ja quasi im Vorgespräch schon einen, einen guten Rat mit dabei gehabt.
Habe ich natürlich klassisch direkt wieder vergessen, was ich im Vorgespräch erzählt habe. Aber ich kann nur so viel sagen. Einfach fertig. Also bei solchen Sachen muss man immer mal dazu sagen, neu ist nicht immer besser. Und gerade bei solchen Motorschutzteilen gibt es doch auch einen sehr ausgeprägten Gebrauchtmarkt. Und das ist vielleicht grundsätzlich wichtig. Wenn ich mir jetzt überlege, ein Motorrad zu kaufen und sage so, hey, finanziell, schwierige Lage, kauft nicht unbedingt direkt billig, einfach nur, weil es das billigste Motorrad ist, sondern guckt dann auch so ein bisschen drauf, warum ist es billig, was ist das für ein Motorrad? Und wenn es halt krasse Exoten sind, exotische Motorräder, dann kann man davon ausgehen, Gebrauchteile zu bekommen, deutlich schwieriger, überhaupt Ersatzteile zu bekommen. Wohingegen, wenn man so ein Allerweltsbike hat, kann man dann halt auch, wenn es darum geht, Ausstattung nachzukaufen, durchaus sehr gut ja mal den Gebrauchtmarkt bedienen. Stefan übrigens, der jetzt bei unserer Ausfahrt dieses Fiasko mit seiner KTM hat, die so ein bisschen abgefackelt ist, hat mir davor noch erzählt, er hatte, glaube ich, wie war denn das, einen Motorschaden und dann gab es aber irgendwie keine Ersatzteile, dann hat er aber irgendwie ganz, ganz günstig das gleiche Motorrad bekommen, das halt irgendwie andersweitig völlig kaputt war, nur der Motor war noch ganz. Dann hat er das sozusagen gekauft und hat das sozusagen als Ersatzbank genommen und da einfach ausgebaut. Braucht natürlich auch das handwerkliche Geschick dazu, also wäre jetzt nichts für mich, aber bietet natürlich eine super Chance, dort zu sparen. Überhaupt einen Spartipp, Geld ausgeben, um dann Geld zu sparen. Schutzbügel und so weiter, einfach sowas von wichtig. Gerade wenn man anfängt, aber es trifft jede und jeden. Du legst dein Motorrad so schnell zur Seite, wenn du dann einfach so einen schönen Sturzbügel hast. Tipp, top.
Punkt. Aber
was habe ich im Vorgespräch erzählt? Schon wieder vergessen.
Naja, dass man tatsächlich eben dieses Thema mit dem Scheckheft gepflegt sich eventuell angucken sollte, ne? Das ist jetzt.
Ah ja, das habe ich gesagt. Also, das war smart.
Ja. Das, um das nochmal zu unterstreichen, ja, das war smart. Ja. Aber wir machen nochmal eine Rolle ganz weit zurück. Du bist ja eingestiegen, nachdem deine Eltern dir untersagt haben, die legendäre ZX6R 636 zu kaufen, die du jetzt bei der Ausfahrt fahren konntest, mit der GSF 600 war das, glaube ich, also die Bandit, oder war es 650?
650S.
Ja, ne? 650S, also mit Halbschale.
Ja.
Und du standest ja damals vor der gleichen Herausforderung, ne? Kein Knopf in der Tasche, wenig Kohle, Traummoped irgendwie anschaffen müssen. jetzt mal hier Butter bei die Fische. Wo hast du denn damals gespart? Also nicht im Sinne von clever gespart und Scheckheft geprüft so, ne? Und irgendwie den besten Deal rausgeholt. Das hast du ja dann bei der S1000R gemacht. Die Geschichte kennen wir ja. Aber wenn du halt irgendwie einsteigst, ne? So war das ja bei mir auch. An irgendeiner Stelle machst du Abstriche, damit du endlich Motorrad fahren kannst. Wo war denn das bei dir?
Boah, schwer zu sagen. Grundsätzlich habe ich da wirklich, was das Motorrad technischer Natur anging, kaum Abstriche gemacht. Ich habe halt einfach geguckt, gebrauchtes Motorrad. Die Anzahl der Vorbesitzer war mir grundsätzlich egal. Es sollte sozusagen nur Scheckheft gepflegt sein. Davon habe ich mich sozusagen auch gelöst. Ich habe mich gelöst von meiner Traumfarbe. Wollte ursprünglich schwarz, glaube ich. Habe ich dann in blau genommen. Aber das hat dann gepasst. Ich habe ein gutes Angebot gefunden. Ich glaube, was da ein Spartipp ist, ist grundsätzlich bei der Anschaffung. Es hat sich ein bisschen relativiert in den letzten Jahren, aber trotzdem so ein allgemeiner Tipp. Richtung Ende der Saison werden die Motorräder auch auf dem Gebrauch oder gerade auf dem Gebrauchtmarkt tendenziell nochmal etwas günstiger als zu Beginn der Saison, wo dann jeder einfach mal fahren will. Ich weiß nicht, wie das im Handel ist. Oft ist es so, dass am Ende des Jahres die Jahresziele noch erreicht werden wollen für die einzelnen Händler und die dann einfach nochmal Mopeds raushauen. Das heißt, wenn man so ein bisschen Zeit hat, dann ist das vielleicht auch nochmal eine ganz gute Idee, dann auf die Suche zu gehen, sich da nicht zu stressen. Weil März, April, kaum ist das Wetter gut, kommen dann viele irgendwie auf den Gedanken, sich dann Moped zu kaufen. Bei mir war es März, April. Aber ich hatte ja eh den sensationellen Plan, mir das gekauft zu haben und nach anderthalb Wochen einfach umgefahren zu werden und dann mit sehr viel Schadensersatz und Geld und Schmerzgeld und so weiter einfach viel besser.
Das nächst bessere Motorrad zu kaufen.
Boah, heute gebe ich nur Scheiß-Tipps. Aber gut.
Das war ja kein Tipp, das war eher so ein Hinweis, wie man es lieber nicht machen sollte.
Ne? Richtig.
Und vor allen Dingen, du hast natürlich trotzdem Krokodilstränen geweint, als dein Traummotorrad, auch wenn es die falsche Farbe hatte, dann damals das erste Mal kaputt war.
Aber
also Ausrüstung. für diejenigen, die sich das anschauen wollen, es gibt in einer unserer ersten Folgen, ich weiß nicht, Folge 3 oder 4, Jung und Dumm, da sieht man Jan vor seinem zusammengebügelten Motorrad mit dem Gips noch am Arm, wie er da hängt mit dem Schraubenzieher in der Hand und versucht halt irgendwie ohne technisches Know-how und mit nur einer Hand irgendwas zu reparieren, wo nichts mehr zu reparieren ist. Also schaut euch das gerne mal an.
Ich habe das Kennzeichen abgeschraubt, Mann, das braucht ihr nicht.
Also ihr könnt euch das auf jeden Fall gerne mal anschauen und dann im Idealfall natürlich auch anhören, das lohnt sich auf jeden Fall.
Aber wo ich also falsch gespart habe, das kann ich schon mal sagen, ist, ich habe einfach den günstigsten Lederkombi bei Lewis gekauft, den es gab. Und das ist eigentlich dumm, weil wenn du jetzt nicht gerade so ein Riese bist, wie wir sie jetzt zahlreich auf der Ausfahrt dabei hatten, sondern so ein Dude wie ich, 1,81 groß, normale Konfektionsgröße und so weiter, muss man da ja mal sagen, abgesehen von Helm, der allein aus hygienischen Gründen lieber neu gekauft werden sollte aus meiner Perspektive, gibt es ja so viele Möglichkeiten, irgendwie echt auch gut gebrauchte Klamotten zu bekommen. Sei es Stiefel, Handschuhe und so weiter. Und wo du ja einfach guten Nachlass bekommst. Und ich meine, wir kennen es ja selbst. Ist jedem schon mal passiert, vielleicht auch gar nicht im Motorradbereich. Du kaufst dir irgendwas neu, stellst dann irgendwann nach 2 Wochen fest, die Widerrufsfrist ist schon lange abgelaufen und so weiter, passt eigentlich gar nicht richtig. Scheiße so. Was machst du jetzt, ne? Und solche Schnapper gibt's ja durchaus auch immer. Und da mal irgendwie drauf zu schauen und zu gucken, was es da noch irgendwie gibt, ist sicherlich nicht verkehrt. Besser auf jeden Fall, als sich das billigste Equipment überhaupt in so einem Laden zu kaufen. Dann lieber gebrauchte Sachen, aber Markenqualität sozusagen, im Gebrauchtwagenmarkt. Meine Erfahrung ist, dass es da durchaus wirklich gute Angebote auch mal gibt. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Absolut nicht. Ich habe eine passende Anekdote dazu. Ich habe nämlich einen Ultraschnapper damals gemacht, einen Kombi gesucht, nachdem ich, als ich geplant habe, das erste Mal auf die Rennstrecke zu gehen. Und mein Alter damals etwas durchlöchert, da hatte so ein bisschen Straßenschäden genommen. Und es musste was Neues her und hatte aber natürlich auch keine Kohle und habe tatsächlich meinen Traumkombi gefunden, neu mit Etikett, zur Hälfte des Preises. Also der lag damals irgendwie bei 1.500 Euro und 750 Euro habe ich dann bezahlt, habe den bekommen, wie gesagt, ungetragen, Originaletikett noch dran, weil es genauso ein Fall war, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast. Hatte sich jemand, also war glaube ich sogar ein Shopbesitzer, hatte sich das Ding irgendwie gekauft, ihm war es aber dann doch zu klein. Und er hat ihn dann halt für wirklich einen Apfel und ein Ei hergegeben. Und da war jetzt natürlich das Paradebeispiel oder der Idealfall, will ich mal sagen, dass es wirklich ein ungetragener Kombi war. Aber so wie du es beschreibst, also gerade bei der Kleidung, die Inlays lassen sich normalerweise rausnehmen, kann man waschen. Und da sollte man wirklich drauf achten, zwar sparsam vorzugehen, aber halt im Idealfall irgendwas zu kaufen, wo man die maximale Sicherheit dann in Anführungsstrichen auch bekommt. Tipp an dieser Stelle noch, vor allen Dingen, wenn man jetzt einsteigt und überhaupt gar kein Gefühl hat, wie Motorradkleidung sitzen soll, nehmt euch jemanden mit, der sich damit auskennt und das so ein bisschen beraten kann. Denn das, was jetzt, ich sag mal, im Stehen, wenn man eine Motorradkleidung anhat, sich vielleicht irgendwie unbequem anfühlt, ist im Sitzen dann aber okay. Und die Klamotten dürfen halt einfach nicht so locker sitzen, wie bei denen, also wie bei Straßenkleidung, ne? Es ist jetzt, das ist keine Jogginghose, sondern es ist Funktionskleidung und die ist normalerweise nur dann ideal passend in der Funktionssituation, also zum Beispiel sitzend auf dem Motorrad. Wichtiger Punkt.
Wo es da übrigens auch immer eine gute Sparmaßnahme noch gibt, ist, eine der wenigen Möglichkeiten sind tatsächlich Messen. Wo du ja doch nochmal ab und zu Messeangebote bekommst. Die sind vielleicht nicht mehr so ganz so krass wie früher, weil einfach das Internet dem Ganzen so ein bisschen den Hahn abgedreht hat. Aber nichtsdestotrotz hat man dann doch manchmal einfach sehr gute Restposten irgendwie auch, die dann einen Händler irgendwie hat, wo man nochmal ein bisschen feilschen kann, wo man tatsächlich handeln kann. Das ist, glaube ich, was irgendwie immer ganz gut funktioniert. Aber jetzt nochmal weg zu der Klamotte. Gibt's, glaube ich, nochmal so allgemeine Spartipps. Und ich glaube, wir müssen gar nicht über den Sprit reden. Da sollte eigentlich jedem klar sein, dass du, wir haben es letztens erst wieder drüber gehabt, nicht immer Super Plus 120.000 Oktan oder so brauchst, sondern in den meisten Fällen einfach das klassische E10 reicht, was dir so über den Jahresverlauf deutlich Sprit sparen kann. Vorausgesetzt, dein Motorrad verträgt es sozusagen. Bei so ganz alten Dingern muss man da ja ein bisschen aufpassen. Aber ein wesentlicher Kostenfaktor, und darüber möchte ich mit dir jetzt mal noch ein bisschen ausgiebiger sprechen, sind ja das Thema Reifen. Und ich meine, jetzt frage ich dich mal, was hast du denn so an Reifenkosten gehabt in den Jahren, wo du auch regelmäßig mit deinem eigenen Motorrad auf der Straße unterwegs warst? Aktuell ist es ja nicht mehr so, könnte ich dich jetzt nicht fragen, weil du hast ein Rennstreckenmotorrad, so ganz andere Preiskategorien mit den Slicks, und für die Straße hast du ja ständig irgendwelche Testmotorräder und nicht dein eigenes.
Ja. Also, ne, ich bin ja damals, was bin ich denn gefahren? So im Schnitt, weiß nicht, 6.000 Kilometer im Jahr. Mhm. Also das ist ja in Anführungsstrichen schon wieder so lange her, dass damals selbst die Supersportreifen so lange gehalten haben. Und die Motorräder, die ich hatte, waren ja damals auch nicht so leistungsstark. Also 600er, ne, die haben jetzt ja die Dinger nicht so kaputt gefressen. Also man kann sagen, ich bin quasi mit einem Satz Reifen über die Saison gekommen. Auch wenn die Verschleißgrenze vielleicht das ein oder andere Mal unterschritten war oder überschritten. Wie sagt man das dann? Also ne, wir waren halt unter diesen 1,6 Millimeter, es wurde halt quasi abgefahren, bis gar nichts mehr ging. Soll man natürlich auch nicht machen, aber das war für mich so die Hausnummer, sag ich jetzt mal, Einsatzreifen pro Saison. Aber ich war jetzt natürlich kein Intensivfahrer, es gibt natürlich Leute, die fahren deutlich mehr, hängt natürlich dann auch wiederum von der Reifenkategorie ab, ne, was draufgeschnallt wird, aber also ich sag mal, ein Satz pro Jahr, das war so mein Benchmark. Wie war es bei dir?
Ja, kommt so hin, also so in den richtig wilden Zeiten war es eher so 1,5, aber ich muss so auch sagen, retrospektiv eigentlich total dumm. Und natürlich ist es hier auch immer, wenn jetzt Leute wieder kommen, ja, so viele Kilometer, ich verbrate und so, weil ich so geil unterwegs bin, merke ich halt, das ist erstmal eh schon Arschgelaber, interessiert keine Sau. Und zum Zweiten halt einfach massiv auch abhängig davon, wie du dein Motorrad nutzt und in welcher Region. Wenn du die Kilometer draufschrubbst, indem du morgens und abends von und zur Arbeit fährst, dann ist es was anderes, als wenn du nach der Arbeit 2 Stunden Feierabendrunde auf deiner Hausstrecke machst. Und wenn du irgendwie geistkrank Gripstrecken hast, dann verbrätst du damit natürlich auch mehr, als wenn du, sagen wir mal, eher so in feuchten Gefilden irgendwo unterwegs bist. Was jetzt aber der Spartipp dahinter ist, ist jetzt nicht nur das Fahren als solches. Ich habe einfach gemerkt, wenn du halt nicht so wie bekloppt aus jeder Kurve rausballerst, als gäbe es keinen Morgen mehr, und reinbremst, dass es nur so kracht, dann werden aus 4.000 Kilometer Laufleistung relativ easy 6.000, also 50% mehr. Das habe ich zumindest bei meinen Reifen dann feststellen können.
Und ich würde ja sagen, das ist dann eher bei Jan das Alter, ne? Er wurde halt einfach langsamer und ist halt nicht mehr so gut gefahren und dann hält natürlich auch der Reifen länger. Aber das ist nur meine
natürlich,
Theorie.
Das will ich natürlich nicht zugeben. Aber es ist einfach so, dass ich gottlos überfordert bin, das wissen wir irgendwie alle. Völlig klar. Aber was mir dabei irgendwie selbst kommt, eigentlich bin ich auch so ein Opfer. Also ich schwöre ja seit geraumer Zeit auf Metzler-Reifen bei mir auf dem Moped, hab da ja schon den Elefanten auch draufkleben. Und was mir da jetzt mal letztens bewusst wurde, ich habe natürlich auch den neuesten Hypersport-Reifen drauf, den Metzler
Supersport.
M9.
Supersport.
Supersport-Reifen. Eigentlich auch, merkst du schon mal, wie bekloppt einfach. Den habe ich drauf und der wurde ja, wann kam der raus? Vor 7 Jahren oder so?
2019, glaube ich. 2019
ja, 6 Jahre, okay. Ja. Also knapp dran so. Und davor wurde das Motorrad ja ausgeliefert mit dessen Vorgänger, den M7RR. Und auch der hat damals jeden Test gewonnen. So, wow, geil, bester Reifen. Und alle so, ja, ich lieb ihn voll, schwöre, schönster Reifen. So, Und dann kam der M9, auf einmal redet niemand mehr über den M7 und so geht es ja bei allen Reifen voran. So. Weil natürlich kann kein Hersteller einen Reifen rausbringen und sagen, ja, der ist eigentlich ja genauso wie der Vorgänger. Also, genauso, ja, wir nehmen mehr. Sondern du musst natürlich sagen, ja, wir haben ja nochmal ein bisschen Mischung verändert, das ist so geil, hey, viel agiler, bla bla. Das mag auch irgendwie alles sein, aber Fakt ist halt, mit dem M7 davor hatte ich eigentlich auch nie Probleme. Nie irgendwie eine kritische Situation oder so. Und jetzt kommt's auch noch, ne? Eigentlich habe ich den selten so an die Grenzen gebracht, beziehungsweise auch mein Fahrstil ist eigentlich, man kennt mich ja, so Regengott Jan, schick mich raus und es regnet. Das ist einfach sofort programmiert. Das heißt, eigentlich ist der Reifen überhaupt nicht passend. Aber ich habe ihn trotzdem immer drauf gehabt, weil ich dachte, boah, schon so, ne, mein BMW ist ja Naked Bike, aber kommt vom Superbike-Modell, ich brauche schon richtig sportliche Reifen. aber so ist ja mein Fahrszenario gar nicht. Ich fahre raus, wenn es irgendwie auch 13, 14 Grad hat. Ich fahre ständig durch Regen, unfreiwillig. Und habe so ein bisschen für mich nachgelassen. Ich habe auch keine Hausstrecke vor der Tür. Das ist vielleicht auch noch ein wesentlicher Entscheidungsfaktor. Bedeutet, ich könnte zum einen ohne Probleme auch wieder auf den M7 zurücksteigen. So, diese sogenannten Second-Line-Reifen, wie sie alle Hersteller haben. Also die Vorgänger, die jetzt sozusagen nicht das Haupt-Promo-Produkt sind. Die aber halt locker mal, ich würde mal sagen, 30 Euro pro Reifen günstiger sind. Bestimmt, oder?
Ja, ich würde sagen, so ein Fuffi pro Satz kann man, glaube ich, schon veranschlagen, ja.
So, also kommen wir in die Nummer hin so. Kann man sich also krass einsparen und dann halt auch grundsätzlich vom Verhalten. Für mich würde halt auch einfach ein guter Tourensportreifen mittlerweile easy Reifen reichen. Ist halt so ein Ego-Problem. Du denkst halt, voll sportlich bei, brauche ich sportlichen Reifen drauf. Aber eigentlich so ein Tourensportreifen für das, was ich mache, ultra gut. Und wenn es halt bedeutet, dass ich halt an dem einen Stück jetzt nicht 5 Kurven hintereinander mit dem Knie am Boden voll durchballer und da raus kesseln lasse.
Was du so auf der Straße sowieso nicht machst.
Eh nicht. Ist gar keine Frage, klar nicht. Aber dann würde ich halt auf einmal, weil der Reifen natürlich eine ganz andere DNA hat, wahrscheinlich auch 10.000 Kilometer hinkommen. Und auf einmal, bei meiner jetzigen Fahrleistung, komme ich da 2,5 Jahre mit aus. Und ich glaube, das ist so der Spartipp, den viele irgendwie mal vergessen. Alle immer so, geiler Reifen und hier wieder Reifentest gelesen, ist der beste, bla. Hey, im Zweifel, sucht euch mal irgendwo aus den Archiven eine Motorradzeitschrift von vor 6, 7 Jahren. Ich würde jetzt nicht sagen 20 Jahren, das ist vielleicht ein bisschen sehr toll. Aber so 6, 7 Jahre zurück, schaut mal, wer da Testsieger war zu euren Produkten und es ist immer noch ein guter Reifen. Kannst du mir nicht erzählen. Es gibt sicherlich noch Evolutionen und Anpassungsstufen, aber sind die auf einem Niveau, dass es sich für euch so auszahlt, dass man sagt, hey, damit verbrenne ich jetzt jedes Jahr mal 200 Euro mehr. Fettes Daudum meinerseits. Wie blickst du drauf?
Ja, du musst ja auch gar nicht so weit zurückgehen in der Zeit, ne? Also das Beispiel, das wir jetzt genannt haben mit dem M9RR, der M9RR ist ja quasi eigentlich auch schon wieder am Ende seiner Lebenszeit. Ich gehe davon aus, der wird jetzt bald vom M11RR in Anführungsstrichen abgelöst oder ein anderes supersportliches Produkt dann kommen. Aber du hast natürlich den Fall, wie von dir vorhin beschrieben, ne? 2019 kommt das Modell auf den Markt, ne? Aber du kannst natürlich im selben Jahr auch den M7RR kaufen und das Jahr danach. Also das heißt, du musst jetzt nicht so einen weiten Sprung zurück machen und dann in Anführungsstrichen vielleicht das Vor-Vor-Modell kaufen. Third Line gibt's ja dann tatsächlich auch, wenn das von den Herstellern noch angeboten wird. Du hast aber auf jeden Fall immer die Möglichkeit, auf ein vergleichbares Produkt aus der gleichen Kategorie zurückzugreifen. Und so wie du es vorhin beschrieben hast, ne, dieser inkrementelle Zuwachs, ne, diese Verbesserung, die ist ja nicht, die macht den Reifen ja nicht um 50% auf einmal besser, sondern der hat da vielleicht 5% mehr oder da 10% mehr, ein bisschen mehr Laufleistung, ein bisschen mehr Agilität, was auch immer. Die Frage ist halt auch, wie nimmst du das überhaupt wahr? Und wir hatten jetzt ja auch auf der Ausfahrt wieder diese Erfahrung in die Richtung, dass wenn du einen abgefahrenen Reifen hast und machst einen neuen drauf und selbst wenn es ein älteres Modell ist, ne, sich das Motorrad trotzdem anfühlt wie ein neues, einfach nur, weil die Form des Reifens wieder so ist, dass dein Motorrad sich fährt, wie es sich fahren soll, ne? Also kein Aufstellmoment und mehr Feedback und fühlt sich einfach satter und besser an. Allein das ist ja schon ein großer Fortschritt sozusagen. Also da kommt vielleicht zu dieser Punkt, wo du sagst, wenn du diese 50 Euro sparst, dann schmeiß lieber den alten ein bisschen früher runter und mach den neuen drauf, weil du dadurch mehr Fahrspaß hast, mehr Sicherheit hast und dich einfach wohler auf dem Motorrad fühlst. Ne? Also Geld sparen ist ja immer relativ und vor allen Dingen in diesem Motorradkontext ja auch so eine Philosophiefrage, will ich jetzt mal sagen, ne? Also warum nehmen so viele Leute immer das modernste Modell, weil sie sagen, ja okay, ich habe halt dann dadurch 10% mehr Grip, ne? Oder dass der Reifen funktioniert halt einfach 2 Grad früher, ne? Oder 5 Grad länger, also wenn er heiß wird, ne? Und in du bei Hochsommer unterwegs bist, ne? Ohne dass da was passiert, ne? Das ist ja dieser Bereich, wo du denkst, ah, ich habe da noch so ein bisschen indirekte Sicherheit dazu gewonnen. Das ist natürlich schwierig, das quasi aus den Köpfen in Anführungsstrichen rauszubekommen, weil du halt sagst, ja, wenn ich es haben kann, nehme ich es natürlich mit. Und du hast natürlich noch eine andere Option zu sparen, mal abgesehen von dieser Second Line. Und auf die greift das jetzt gar nicht, was ich jetzt ansprechen will. Wir haben es jetzt ja aktuell ja auch als Podcast-Werbung hier mit drin. Es gibt natürlich zu Saisonbeginn, Stichwort, wann kaufe ich was, ne? Also ein Motorrad kaufe ich halt eher zu Saisonende, Motorradreifen im Idealfall eher zu Saisonbeginn, weil es dann halt von den meisten Herstellern ja doch irgendwie eine Cashback-Aktion gibt oder halt irgendwie noch ein Goodie dazu, wenn du einen Satz Reifen kaufst. Und man halt einfach darauf achtet, okay, wenn ich jetzt neue Reifen kaufe, dann eben zu Saisonbeginn. Und wenn ich halt weiß, im Verlauf des zweiten Halbjahres brauche ich auf jeden Fall noch einen, dann halt sagst, okay, ich kaufe halt vor Ende Juni oder Ende Mai noch das Hinterrad in diese Aktion, um mir halt dann das Geld in Anführungsstrichen zu sparen und den 4 Wochen auf die Seite zu legen oder 8, ne? Das kann man ja tatsächlich auch machen. Also die Möglichkeit gibt ja.
Also Reifen auf jeden Fall riesen Einsparpotenziale. Ich glaube, das ist klar. Ein weiterer eigentlich No-Brainer ist so das Thema Versicherungsschutz.
Ich glaube, aber wenn das so ein No-Brainer ist, da will ich jetzt, muss ich direkt mit einer Frage reinstatten, so, ne?
Ja.
Der No-Brainer ist ja eigentlich bei diesem Versicherungsgedöns, jedes Jahr zu wechseln, zu vergleichen und zu kündigen, um so ein bisschen Druck aufzubauen, ne? Wie man das ja eigentlich auch beim Smartphone-Vertrag machen sollte, ne? Jetzt die Frage an dieser Stelle an dich, wann hast du das letzte Mal deine Versicherung gewechselt?
Ich habe das letzte Mal verglichen im vergangenen November, weil ich dann mit dem Auto geschaut habe, dann habe ich auch mit dem Motorrad geschaut und es gab kein günstigeres Angebot. Das heißt, ich konnte bleiben dort, wo ich bin. Punkt.
Das hört sich gut an. Jetzt muss ich.
Aber ich habe mal gewechselt von Vollkasko auf Teilkasko und sowas, ne? Und das ist ja irgendwie.
Mein Motorrad. Auch
was, ja, genau. Ja, krass. Was viele irgendwie. Ich hatte es aber auch nur ganz kurz, weil ich gemerkt habe, das ist total dumm. Weiß auch nicht, was mich da geritten hat. War einfach unfassbar teuer, viel Geld ausgegeben, so. War richtig hohl. Aber das ist auch wieder so eine Frage des Fahrverhaltens, der Umgebung und so weiter, ne? Aber jetzt fahre ich ja eh eigentlich nicht so viel mehr. Motorrad steht in so einer Tiefgarage drin, da sind irgendwie 10 Stellplätze. Das steht hinter so einem Auto, das Risiko, dass es dort rausgeklaut wird, schon mal ultra niedrig, wird kein Hagelschaden bekommen und so weiter.
Das ja, muss man ja auch mal ist es ja, das ist ja mit der Teilkasko ist das
ja. Mit der Teilkasko, ja genau. Aber manche haben ja auch einfach nur eine, wie nennt man das dann?
Haftpflicht,
genau.
Ja.
Das muss man ja individuell schauen, aber genau das ist das Thema, sich dort auch mal zu hinterfragen, wie viel Kilometer fahre ich, selbst bei einem neuen Motorrad. Wie hoch ist dann die Unwahrscheinlichkeit, Unfallwahrscheinlichkeit, also wenn ich jetzt nur 2000 Kilometer im Jahr fahre, ob ich dafür eine Vollkaskoversicherung abschließe? Weiß ich nicht, Digga. Aber wenn ich jetzt wirklich 10.000, 15.000 Kilometer in einer Saison runterschrubbe und das mit einem relativ neuen Motorrad, kann eine Vollkasko auf einmal doch sehr, sehr lukrativ sein, auch gegenüber dem Schadenswert, ne? Und das wäre wieder der nächste Punkt. Wenn man Schutzbügel oder sowas gekauft hat, Grüße gehen raus an Christian, den es da gelegt hat, der mit dem Highsider auf der Rennstrecke da abgeflogen ist, da sah der Schaden verhältnismäßig günstig aus, sagen wir es mal so. Hätte er keine Motorschutzbügel gehabt, dann wäre da wahrscheinlich der Schaden deutlich höher gewesen. Ich meine, auf der Rennstrecke hätte ihm die Vollkaskoversicherung auch nichts geholfen. Wäre ein bisschen blöd so. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt. Wann hast du denn das letzte Mal Versicherung gecheckt und oder gewechselt?
Deswegen hatte ich nämlich gefragt, das ist bei mir, 3 Jahre her, glaube ich, 3 oder 4. Wobei ich aber sagen muss, ich habe damals, und das ist vielleicht auch so eine Empfehlung, ein freundliches Gespräch mit meinem Versicherungsvertreter geführt.
Nein.
Wie?
Es gibt sowas noch?
Ja, klar. Und ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Der hat mir nämlich ein sehr unmoralisches Angebot gemacht. Und ich bin quasi mit einem kompletten...
Musst du die Hose runterziehen oder was?
Nee. Ich bin einfach, also das unmoralische Angebot war, er bringt halt einfach alle Fahrzeuge zu uns, so, ne? Ja. Und dann können wir dir halt einfach ein super gutes Angebot machen. Und bei den meisten ist das ja so der Fall, ne? Also, dass du sagst, du hast halt quasi wie so eine, in Anführungsstrichen, Familienversicherung, ne? Mhm. Wenn du 5 oder 6 Fahrzeuge, ich sag jetzt mal 5 oder 6, hört sich natürlich jetzt viel an, ne? Aber wenn du überlegst, Mann, Frau, bei dem Fahrzeug, um an die Arbeit zu kommen, vielleicht ein Motorrad, vielleicht noch was für den Junior und noch ein zweites Moped für die Frau, da hast du schon 5 Fahrzeuge zusammen. Ist natürlich so Rich Bitch Familien-Setup schon, aber selbst mit 2 oder 3 Fahrzeugen, je mehr du hast oder je mehr du bei einer Versicherung einbringen kannst, ne, gibt es da natürlich Spielraum. Das ist jetzt bei der Hook 24, ich nenne das jetzt mal so als ein Beispiel für irgendwelche Online-Versicherer, da hast du diese Möglichkeit natürlich nicht so in dem Rahmen. Ich bin aber, da bin ich wirklich alter weißer Cis-Mann, so, ne? Ich habe halt auch meine Hausratversicherung und sowas, habe ich über einen Versicherungsvertreter, den habe ich seit 20 Jahren. Und da kriege ich halt auch, also, und ich muss sagen, da kriege ich halt einfach auch gute Angebote oder gute Beratung oder
da
gute.
Fühle ich mich gut betreut einfach.
Ja, also, es ist einfach so.
Das so ein lieber Kerl, hey, da komm mal hin, trinken wir noch einen Kaffee, weißt du, nett hier dieses Internet-Dings da, wo immer da.
So sieht's nämlich aus. Und dann kriege ich am Ende den besten Kurs, ne? Und auch noch die passende Empfehlung dazu. Also, das muss ich wirklich sagen, Empfehlung, die Möglichkeit habt ihr ja quasi jedes Jahr. Ne? Ihr könnt euch ja einfach eine günstige Online-Versicherung raussuchen, lasst euch da ein Angebot rechnen und dann geht er quasi zum Versicherungsvertreter bei euch am Ort. Vor allen Dingen auf den, im ländlichen Raum ist das ja wahrscheinlich sowieso jemand, den ihr irgendwie kennt und sagt, hey, guck mal, ich habe das Angebot bekommen, was kann man denn da machen? Und da gibt es in der Regel schon Möglichkeiten und das Gleiche ist tatsächlich dann auch der Fall, wenn die Versicherung halt sagt, ja, wir machen halt turnusmäßig, erhöhen wir die Gebühren. Dann gehst du wieder zu deinem Versicherungsvertreter und der findet dann in der Regel halt auch eine Angebotslösung. Also billig, wie hat Oma immer gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal und so kann es tatsächlich auch bei der Versicherung sein. Sei es jetzt zum Beispiel Abtransport vom Fahrzeug im Schadensfall, Wahl der Werkstatt, dies, das. Ne? Also wenn du jetzt mit dem Motorrad irgendein Ding hast, ne, und du hast halt einfach deine Schraube des Vertrauens und wir wissen ja genau, dass aus deiner Historie das gar nicht so einfach ist, den zu finden. Und wenn du dann halt so von deinem Schrauber des Vertrauens zu irgendeinem Reifendenker das Moped bringen musst, weil die Versicherung dir das vorschreibt, weiß ich nicht, wie geil ich das finde. So, und
also bei meinem Glück fände ich das völlig okay, wenn die mir überhaupt eine Werkstatt.
Ja, bei dir kannst du nur bergauf gehen. Das ist ja, ja.
Aber bringt uns zu einem anderen Sparpunkt, ne? Habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben so. Kostenvoranschläge. Harte Lektion. In einer der letzten Folgen habe ich es ja erst berichtet. Einfach ultra gut, wenn ihr auch die Zeit habt und sagt, okay, in 3 Monaten ist bei mir inspektionsfällig, von vornherein Termine abklären und halt auch wirklich Kostenvoranschläge einholen. Da kriegt man nochmal raus, was so an Stundenlohn irgendwie unterschiedlich geht. Ich meine, ich finde irgendwie mal diesen Spartipp, Öl selbst kaufen und mitbringen und so weiter. Nee, dann schraub lieber selbst und mach's. Vielleicht aber auch ein Thema, es gibt ja viele Werkstätten, die so Schrauberkurse anbieten, kann man sich auch überlegen, ob man das einmal investiert, um dann sozusagen, wenn man es eh nicht, also so wie ich, wenn man es nicht drauf hat, dann ergibt es wahrscheinlich schon Sinn, das mal in so einen Kurs vielleicht auch zu machen, die Investition, um es dann einfach relativ selbstbewusst selbst zu machen, erspart dir einen Ölwechsel, Reifen ein- und ausbauen, dann die Reifen irgendwo hinbringen, damit kannst du halt richtig, richtig Kohle sparen, ich glaube, das ist bekannt und bewusst. Ja, jetzt habe ich gerade zwischendrin so ein bisschen den Faden verloren. Das ist nicht
zum Kostenvoranschlag warst du gerade stehen geblieben, wenn du halt irgendwelche größeren Sachen zu machen hast, also jetzt nicht wegen
genau,
der Inspektion oder was.
Genau, das ist relevant.
Ne?
Und dann gibt's ja auch in Städten, jetzt mal um die Landwirte zu verlassen, auch oft die Möglichkeit, muss man ein bisschen recherchieren, dass Werkstätten dir beispielsweise einfach einen Werkstattplatz zur Verfügung stellen, wo du dein Motorrad aufbocken kannst, wo du Werkzeug bekommst, wo du arbeiten kannst. Muss man ein bisschen recherchieren, hatte ich, als ich in Hamburg gelebt habe, tatsächlich mal so gefunden, habe ich glücklicherweise nicht in Anspruch genommen, weil sonst wäre das Motorrad dann nie wieder vom Hof gerollt oder halt irgendwie auf einmal als Traktor da rausgerollt worden, weil ich irgendwas komplett falsch eingebaut habe.
Seitenwagen dran gebaut.
Ups. Hupala. Kann ja mal passieren. Aber ich glaube, das sind noch Möglichkeiten, da so ein bisschen reinzugehen. Und grundsätzlich, was man auch empfehlen kann, ist natürlich sich einfach geile Communities suchen. Und wenn man da eine braucht, ey, schreibt uns mal an. Gasgeflüster kann da auch immer gut vernetzen. Es gibt ja auch oft einfach Leute, die dir so ein bisschen helfen können und das in allen Belangen. Ich glaube, mit Leuten ins Gespräch kommen ist für mich ein relevanter Tipp. Das kann die Gasgeflüster-Community sein, kann irgendwie auf dem Motorradtreff sein. Wenn man allgemein so Sparertipps braucht, ne? Wo kriege ich was her? Wo brauche ich was? Foren durchsuchen, irgendwie sowas. Solche Recherchen können einem wirklich helfen. Sollte man sich da immer beraten lassen? Ja, da habe ich auch wieder so einen kleinen Zweifel anzumelden. Meine Erfahrungen aus irgendwelchen Foren sind sehr ambivalent. Da gibt's
das wollte ich gerade sagen, das hat sofort, haben sich bei mir die Zehennägel nach oben gedreht, so Forum ist halt immer, schwierig, so, ne?
Vor allem, ja, gibt solche und solche. Also ich weiß noch, dass ich damals in meiner Suzuki irgendwas in einem Forum gecheckt habe und so und da sind dann
damals Leute im Bandit-Forum.
Da sind Leute dabei, die wollen dir jedes Mal eigentlich nur zeigen, wie toll sie sind und dann gibt's aber durchaus auch sehr sinnvolle Beiträge und Kommentare, das muss man schon sagen, wo man sich einfach austauschen kann. Das ist ein Tipp zu guter Letzt, den ich immer geben möchte. Und damit sind wir eigentlich mit unseren Spartipps soweit am Ende, mit unseren Lebensweisheiten. für einige wahrscheinlich nicht überraschend, nicht neu ist, für andere vielleicht aber auch einfach eine gute Erinnerung und für ganz andere vielleicht ein Aha-Moment. Wer von euch gerade auf der Suche nach neuen Reifen für die Motorradsaison ist, sollte unbedingt jetzt bei motorradreifendirekt.de vorbeischauen. Der Frühjahrssale läuft auf Hochtouren und es gibt zahlreiche tolle Angebote von namhaften Herstellern. Auch die bereits erwähnte Michelin Power 6 Cashback Promo Top-Qualität für eure Fahrt in die Saison. Und damit nicht genug, wenn ihr den Promocode GAS10 eingebt, erhaltet ihr 10% Rabatt auf alle Motorradreifen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also bestell jetzt auf motorradreifendirekt.de. Zurück zum Podcast. Und für mich auch ein Aha-Moment. Irgendwie bin ich heute so leicht neben mir, obwohl es wirklich.
Ich wollte sagen, das lag wahrscheinlich daran, dass es alkoholfreies Bier war. Ne? Dir fehlt halt einfach der Stoff. Jan dreht nicht auf Touren so. Da fehlt der Sprit. Schöne Analogie zu unserem Podcast hier. Aber Jan, ich kann dich beruhigen, du hast es geschafft. Wir haben eine Stunde wieder hier Tipps gegeben und Unsinn zum Besten. Muss man ja sagen.
Eine Sache fehlt noch, bevor wir jetzt hier ausklingen lassen. Das Gewinnspiel.
Ich weiß, was fehlt. Ah. Ja, genau. Da wollte ich es nämlich gerade zu hinleiten. Und ich habe tatsächlich noch einen weiteren Tipp. Und zwar, wir nehmen heute auf am 26.05. Es ist Montag und Beginn der Trainingswoche auf der Isle of Man. Denn wir haben wieder TT, Tourist Trophy. Und wenn ihr diese Folge hört am Sonntagmorgen, dann habt ihr vielleicht sogar die Möglichkeit, noch die Superbike TT, also das erste Superbike-Rennen, live zu verfolgen, Trainingswoche dann zu Ende. Am Wochenende geht's mit den Rennen los. Also für die Road Racing Fans, die dabei sind, eine interessante Geschichte. Viele Deutsche oder Deutschsprachige sind nicht dabei. Julian Trummer bei den Superbikes mit am Start im Team von Carl Cox. Kennst du Carl Cox? Uh-uh. DJ? Nee, kennst du nicht? Also, wer so in der Elektroszene unterwegs ist, Carl Cox Institution, der sponsert einige Teams. Ferder Julian, nicht mehr dabei. David Datzer, mit dem ich ja letztes Jahr in der TT-Videoserie noch gesprochen habe, der ja da so hart auf der TT abgeflogen ist. Und der hatte jetzt einen unverschuldeten, schweren Unfall in Tschechien, wurde von einem Motorrad abgeräumt, das durch einen Sturz irgendwie herrenlos durch die Gegend gerutscht ist und hat sich da schwere Rückenverletzungen zugezogen. Gute Besserung an dieser Stelle, aber wohl alles auf dem Weg der Besserung. Und ja, wer jetzt keinen Bock hat, TT zu gucken, sondern sich eher mit dem Thema Community auseinanderzusetzen, das Jan gerade angesprochen hat und vielleicht schon plant, nächstes Jahr Gasgeflüster Podcast-Ausfahrt, das muss ja super intensiv sein. Ihr habt die Möglichkeit, Einfluss drauf zu nehmen, wo wir nächstes Jahr unterwegs sind und zwar in Form von einem Gewinnspiel. Ihr schickt uns nämlich per E-Mail an info@gasgeflüster.de, wo ihr euch die nächste Ausfahrt wünscht und zwar am besten mit Postleitzahl. Wir legen dann quasi in so einem, ich sag mal, Heatmap fest, wo die Schwerpunktinteressen liegen und in die Richtung wird es dann auch gehen. Und unter allen, die teilnehmen, verlosen wir einen Kombilüfter von Rieger Rennsport für warm und kaltes Gebläse. Also wenn das Ding mal irgendwie nass geworden ist oder wie auch immer, könnt ihr den Kombi easy peasy damit trocknen und sogar wärmen, falls es kalt draußen sein sollte. Also da habt ihr die Option, das Ding zu gewinnen. Und alle Informationen und die E-Mail-Adresse findet ihr dann auch nochmal in den Shownotes. Und bevor Jan jetzt hier anfängt zu schielen und einschläft,
so dreist
aber. War geistig schon weggetreten. Das ist ja so witzig. Ich schneide immer die Videos. Ich werde jetzt einfach mal meinen letzten Monolog nicht mich einblenden, sondern Jan. Ja, da hängt. Ja, genau. Ich wollte dich jetzt einfach nur aus deinem Delirium aufwecken und fragen, habe ich irgendwas vergessen?
Nee, mach dir mal zumachen? Gedanken, wieso ich vielleicht so reagiere während deiner Monologe.
Ja, weil du nicht gewinnen kannst, hast dich beim letzten Mal schon drüber aufgeregt. Ich weiß
es nicht. Ja, das stimmt. Das ist einfach so eine Frechheit. Ja. Katastrophe. Ja, guck, schalte ich lieber ab, bevor ich mich schon wieder aufregen muss. Nie gewinne ich was. Das ist echt.
Hey, also, du hast mich und 5 Jahre Gasgeflüster Podcast gewonnen.
Eine Frage mal noch kurz zum Thema Geld sparen, um diese Runde hier, jetzt können alle schon abschalten, völlig wusste, aber das nehme ich noch mit. Michel, was hast du rund um Gasgeflüster diesen Monat eigentlich an
schon verdient dieses Jahr?
Nee, an Spritkosten. Was hast du? Weil ich meine, ich habe ja wirklich, glaube ich, 500 Euro einfach nur verbraten, um vor allem nicht mal Motorrad zu fahren zum Großteil. Ich musste meine eigene BMW ja nochmal wieder voll tanken, die ich dem Guide gegeben habe, so. Die Ducatis wurden voll getankt, die wir auch nicht selbst gefahren sind, so. Gut, wir sind in der Zeit andere Motorräder gefahren, aber Oschers Lehmann hat natürlich ordentlich was verbraten, aber dann fahren wir in Transportern zu einer Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt, um Motorräder zu transportieren. Die saufen als Doppelte sozusagen.
Ja, du, also fürs Auto kann man es, glaube ich, relativ einfach rechnen. Ne? Ich rechne jetzt mal mit 10 Liter pro 100 Kilometer, weil Transporter und Motorräder drin, verbrauchst halt einfach ein bisschen mehr. Ne? 1700 bin ich gefahren, sind 170 Liter. Mal 1,5 sind wir dementsprechend, was ist das? 85, 255, richtig? 255. Echt? Also, wo hast du 500 Euro? Ja, wo hast du 500 Euro verbraucht?
Hä? Also auch mit Oschas Leben und so, gell?
Ah, Oschas Leben. Ah, nee, weil 255 ist nur, also 255 mal 2, kannst du sagen, mit Oschas Leben, ne? Hin und zurück, da sind wir bei 500, aber da ist der Motorradsprit noch nicht dabei.
Ja, eben.
Ja, ja. Guckst du mal. Also, wir brauchen unbedingt, also, unbedingt einen Merch-Shop, und wenn ihr jetzt alle Mitleid habt, wir haben unsere PayPal-Adresse hier in den Shownotes. Gebt uns Trinkgeld, gebt uns, spendiert uns Spritgeld, wenn ihr möchtet.
Das war gar nicht so das Thema, sondern eigentlich, guck mal hier, nächster Investitionstipp. Nächstes Jahr, wenn wir auf Gasgeflüster Ausfahrt geht oder wenn es Events
kommen
geht.
Kommen mit Wassermotor.
Nein, investiert in die, macht's lieber nicht, keiner mag diese ganzen Öllieferanten und so weiter. Shell und so weiter, wie sie heißen, böse Unternehmen, Kackunternehmen. Aber wenn ihr Geld machen wollt, investiert am Monat der Ausfahrt sowohl in uns, weil wir brauchen das Geld, als auch in solche Öl-Raffinerien-Gedönse, und dann verkauft ihr nach der Ausfahrt wieder ganz schnell. Dann seid ihr gemachte Menschen.
Aber Achtung, Achtung, ich habe noch eine Frage an dich. Das habe ich vorhin mal so grob, du hast es vielleicht sogar gesehen. Ich habe mal so grob über den Daumen gerechnet, wie viele Kilometer im Rahmen unserer Ausfahrt gefahren worden sind. Hast du es gesehen? Hast du es in der E-Mail gesehen?
Nee, du?
Ja, ich hab's ja geschrieben. Ich hab die E-Mail. Nee, du? Ich hab den Text geschrieben. Also ich hab eine, für euch zur Einordnung, ich habe eine Dankes-E-Mail an unsere Partner geschrieben und habe in diesem Rahmen mal überlegt, okay, was sind wir denn tatsächlich an Kilometern gefahren? Und was schätzt du, was wir gefahren sind? Roundabout? Im Rahmen der Ausfahrt?
12.000.
Über 30.
Hä, was? Wie kommt das denn hin?
Ja, mit allem. Also mit An- und Hinfahrt. Also, ne? Alle sind Strecke hingefahren, so, ne? Also, wir sind ja allein 12.000 gefahren, nur auf unserer Ausfahrt. Nur
Alter, ich war letztes Wochenende zum Glück im Wald und habe bei einer Aufforstung geholfen, so kompensieren für alles, so, ne? Grüße gehen raus an Domi, der da in Sachsen ein schönes Aufforstungsprojekt betreut. Nebenberuflich, nee, nicht mal, einfach hobbymäßig.
Gute Sache. Ja. Jan geht jetzt auch gleich noch raus mit Kirschkernen und pflanzt Bäume im Garten. Ich sehe das schon, das zu kompensieren. Ja, also ganz, ganz wild. Darf man sich eigentlich keine Gedanken dazu machen. Teurer Spaß. Nicht unbedingt das gesündeste Hobby für alle Beteiligten. Aber das Schönste.
Naja. Geiles Hobby. Bleibt so. Ja. So, das war ein schönes Schlusswort. Lasst es euch gut gehen da draußen. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Jan und Michel sinieren über Motorradthemen und alles darüber hinaus.
Nächstes Mal wieder mit Gästin. Kleiner Spoiler an diese
Lass Geschichte. Lasst uns ein Like da, ein Abo auf allen Kanälen, bewertet uns.
Schickt uns Spritgeld.
Ach, das, oh Gott. Was eine Folge heute. Tschö, tschö.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja, ja. Mit Worten scharf wie Kurven. Tief in der Szene drin, jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.